Wir wollen im Epheserbrief weitermachen. Wir stehen Epheser 1, Vers 9 bis 14. Also ich möchte ja, darum bringe ich so ein bisschen Ihnen den Zusammenhang dieses großen Satzes klar machen, von Vers 3 bis 14 ist ein einziger Satz. Und Sie sollen durchsehen lernen. Jeden Fensterabend denke ich, nee, die müden Leute haben doch unterwegs abgeschaltet. Ich sollte einfach jedes Sätzchen für sich erbaulich besprechen und nicht versuchen, den Zusammenhang herzustellen. Aber dann fällt mir ein, dass es ja ein Brief ist, den der Paulus an Sklaven und schlichte Leute in Ephesus geschrieben hat. Und die haben keinen Pastor gehabt, der das noch erklärt hat. Und die haben das kapiert. Wie ist das überhaupt möglich? Das ist möglich, erstens, weil es einen Heiligen Geist gibt, der ein vom Geist Gottes getragenes und gesalbtes Wort einem Menschen deutlich macht. Und zweitens war es deshalb möglich, weil die Leute ein geistliches Verlangen hatten. Und ich denke, das haben wir auch, sonst wären wir in der Weihnachtszeit gar nicht hierher gekommen. Und so habe ich also doch Hoffnung, dass es klappt. Darf ich Ihnen mal kurz sagen, gucken Sie bitte rein in Ihre Bibel. Vers 3 ist die Überschrift für den ganzen Abschnitt bis Vers 14. Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi. Ein Lobgesang. Und nun sind's drei große Abschnitte. Vers 4, da lobt Paulus, haben Sie alle Bibeln? Sie haben keine Bibel da hinten? Wir haben keine Bibel mehr übrig. Also wenn Sie keine Bibel haben, haben wir die ganze Bibel schon keinen Zopf. Sind noch irgendwo welche übrig, Testamente? Holt mal eben einer da. Also, lauf mal eben und bringt den Leuten hier ein paar Bibeln, die an der Ecke sind, keine. Nur die ältesten Männer laufen. Haben Sie alle Bibeln? Es hat gar keinen Sinn, dass Sie überhaupt... Reingekommen Sie, wenn Sie Ihre Bibel vor sich haben. In Vers 4, also gelobt sei Gott. Melden Sie, wo keine Bibeln sind. In der Evangelisationsversammlung brauchen Sie keine Bibeln, aber hier in der Bibelstunde brauchen Sie eine Bibel. Nee, darum der merkwürdige Name Bibelstunde. Hier fehlen noch, hier vorne nicht mehr. Epheser 1, jetzt Vers 3, das heißt, Vers 3 bis 14 ist ein Satz, nicht? Und den wollen wir gern klein kriegen. Dieses Riesengoldstück wollen wir wechseln in lauter Markstückchen, die wir dann ausgeben können. Gelobt sei Gott und der Vater und des Herrn Jesu Christi. Das ist die Überschrift. Und nun sind drei große Absätze. In Vers 3, dank, in Vers 4, dankt Paulus dafür, dass er und seine Brüder und Schwestern wissen dürfen, wir sind erwählt, jeder Welt grundgelegbar. Das ist der Mittelpunkt, die ewige Erwählung. Dass unser Glaube auf solchen Fundamenten ruht, er hat uns erwählt, jeder Welt grundgelegbar. Dann haben wir letztes Mal besprochen, Vers 5 bis 8, da dankt Paulus für die Kindschaft. Für die Kindschaft Gott gegenüber, die uns in Jesus geschenkt ist. Dass man ein Kind des lebendigen Gottes sein darf. Ich heute auf den Tag zurückschaue, da bin ich 5-mal unglücklich gewesen, habe mich 8-mal aufgeregt. Und wenn ich jetzt am Schluss des Tages die Sache ansehe, ich muss alles schenken können, wenn ich bewusst gewesen wäre, dass ich ein Kind Gottes bin. Nicht wahr? Tja, gut, das tröstet mich. Nicht danke für die Kindschaft. Und jetzt kommt der schwierigste Abschied, Vers 9 bis 14. Das hier wieder als, das gilt immer noch, gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi. Und der dankt Paulus für, ich will es mal ganz allgemein sagen, für das Zukünftige. Für das Zukünftige. Für das, was kommt. Und nun lese ich, nicht? Also gelobt sei Gott und der Vater, immer noch ein Satz, Vers 9 bis 14, für das Zukünftige. Und ich lese jetzt vor und brülle dabei so ab und zu betont, dass Sie es Gerippe merken.
Sie erinnern sich, wir haben mal den ganzen Sachen verglichen mit einem Pudding, über den Vanillesoße geschüttet wird. Das Fest ist der Pudding und da sind dann ab und zu diese Garnierung, der Vanillesoße gehört dazu. Jetzt Vers 9, das Zukünftige. Und er hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, hat ihm gefallen, dass er uns wissen lässt. Verstehen Sie, nach seinem Wohlgefallen bezieht sich, er hat es uns wissen lassen. Es hat ihm wohlgefallen, uns sein Geheimnis zu verraten. Sein Geheimnis, das er sich vorgesetzt hatte in Jesus. Nämlich, dass es ausgeführt würde, da die Zeit erfüllt war, das Geheimnis. Jetzt kommt das Geheimnis. Auf das alle Dinge zusammengefasst würden in Christo als dem Haupt. Beides, was im Himmel und auf Erden ist, durch ihn. Durch welchen wir auch zum Erbteil gekommen sind, die wir zuvor verordnet sind nach dem Vorsatz des, der alle Dinge wirkt, nach dem Rat seines Willens. Auf das wir etwas sein zu Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christum hofften. Durch welchen ihr auch gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium von eurer Seligkeit. Durch welchen ihr auch, da ihr gläubig wurdet, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, welcher ist das Pfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zu Lob seiner Herrlichkeit. Sie werden verstehen, dass ein Pastor verzweifelt, wenn er an müde Leute denkt in der Weihnachtszeit, die packen ja Päckchen und manche Frauen werden verrückt vor Weihnachten und putzen und Gardinen runter. Lassen Sie den Unsinn, bitte. Können Sie nach Weihnachten machen. Bitte Sie als Christenleute, lassen Sie den Unsinn des Weihnachtsputzes. Beschwöre Sie, nicht? Aber manche können es nicht lassen und da sitzen in der Bibelstunde, schlafen schon ein. Sie können verstehen, dass ein Mann verzweifeln kann, wenn er das deutlich machen soll. Aber ich hoffe, es gelingt. Aus den Gründen, die ich eben genannt habe. Paulus sagt, gelobt sei Gott, er hat uns gesegnet mit himmlischen Gütern, hat uns erwählt, sagt er, er hat uns zu Kindern gemacht und er schenkt uns das Zukünftige. Das Zukünftige. Und nun teilt der Paulus diesen Blick auf das Zukünftige ein in zwei Abteilungen. Vers 9 und 10, da kriegen wir das Zukünftige einfach im Großen mal gezeigt. Und von Vers 11 bis 14 im Persönlichen. Es ist also ein großartiger Aufbau im ganzen Satz drin. Wissen Sie, das ist nicht einfach so ein frommes Geschwafel von Paulus gewesen, sondern er war ein kluger Mann. Nicht? Und es lohnt sich schon, diesen Gedanken nachzugehen. Er spricht von dem Geschenk der Zukunft an Christenleute. Vers 9 bis 10, die Zukunft im Großen. Vers 11 bis 14, was uns geschenkt wird im Persönlichen. Also wissen wir, A, die zukünftigen Dinge im Großen. Da sagt er, ein Satz, Vers 10, dass alle Dinge zusammengefasst würden in Jesus Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Das will ich Ihnen erklären, das ist eine großartige Sache. Sehen Sie, die Welt ist voll mit Rissen. Also da sind Risse zum Beispiel zwischen allen Menschen. Ich möchte nicht wissen, wie viele Ehepaare hier sitzen, die gerade heute am Krach haben. Das ist ein Riss. Nicht schlimm, aber ein bisschen nicht. Da ist ein Riss, man versteht sich nicht mehr. Na, lieset mit euch jungen Leute, machen wir so ein bisschen mehr. Da sind Risse in den Häusern, der erste Stock gegen den zweiten Stock, nicht? Da sind Risse, na, in den Parteien, können aber nicht zusammenkommen mit CDU und SPD. Da sind Risse zwischen den Völkern, ganz fürchterlich. Dann religiös gesehen, Risse zwischen den Kirchen, nicht zwischen den verschiedenen Religionen. Und das, verstehen Sie, da kann man stundenlang weitermachen. Da bin ich morgen früh noch dran, wenn ich all die Risse bezeichne. Und der schrecklichste Riss quer durch, der Riss zwischen dem lebendigen Gott und dem Menschen. Er trieb den Menschen aus dem Paradies und stellt den Cherub mit dem bloßen haulenden Schwert vor des Paradieses Türen. Nicht? Und so ist alles zerrissen. Zwischen Gott und uns ist es zerrissen, untereinander ist es zerrissen. Und da sagt Paulus: Gelobt sei Gott, der um seiner Zukunft will. Er wird einmal alle Risse heilen und alles zusammenfassen, was im Himmel und auf Erden ist, und in Jesus. In manchen Handschriften, das ist ja griechisch jahrhundertlang abgeschrieben worden, die Bibel steht da noch in Christus als dem Haupt. Das ist da in der Vulgata, nicht übersetzt, nach der Luther übersetzt. Verstehen Sie, in der Hälfte Handschrift als dem Haupt. Aber das ist eine Erklärung, die es noch deutlicher macht. In Jesus wird man alle Risse geheilt. In Jesus wird alles sammeln. Das ist eine mit einem Satz eine Schilderung der zukünftigen Welt, wie sie gar nicht großartiger sein kann. In der zukünftigen Welt wird ein neuer Himmel und neue Erde sein. Aber die sind nicht mehr getrennt, sondern da heißt, siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Frieden zwischen Gott und Menschen, nicht durch Jesus. Und unter diesen Menschen keine Risse mehr, kein Krieg, kein Streit. Eine ganz große Harmonie wird Himmel und Erde, Engel und Menschen, Gott und die Menschenkinder, die alle miteinander zusammenfassen in Jesus. Wenn ihr das ein wundervoll mit einem Satz, das könnten Menschen ja finden, da merke ich so etwas von der Sprache, von der wundervollen Sprache des Heiligen Geistes. Nicht wieder wie in Jesus einmal der zukünftigen Welt alles zusammengefasst ist. Das ist das Ziel Gottes. Und jetzt können Sie mich nicht. Und verstehen Sie, Gott fängt daraufhin schon an zu arbeiten. Gottes Ziel zielt ja, nicht wahr, das ist Ende, das ist die Zukunft. Aber es ist merkwürdig, wie er auf diese Sache hin arbeitet. Dass er zum Beispiel, trotzdem Kirchen getrennt sind, die Gläubigen permanent zusammenzuhalten. Ne? Ich habe heute Morgen eine Sitzung der Allianz gehabt, zur Vorbereitung der großen Evangelisation von Billy Graham im nächsten Jahr, im September. Da waren sämtliche Freikirchen und Kirchen Essens vertreten. Und es ist einfach schön, verstehen Sie, wie der Geist Gottes schon daran arbeitet, die Risse zu heilen. Nicht? Und ich habe Ehen gekannt, da haben sie die beiden gekloppt wie die Bürstebinder. Und als Jesus in das Haus kam, die haben sich bekehrt, auf einmal waren die Risse geheilt. Wo Jesus hinkommt, werden Risse geheilt. Und das ist das, was Co. kapiert hat, wissen Sie. Wo Jesus hinkommt, werden Risse geheilt. Nicht? Darum sind wir unter Kindern Gottes die Risse das Perverseste, was man sich denken kann. Das nur in Klammern. Jetzt schon arbeitet Jesus drauf zu. Aber das ist das Ende. Alles in ihm zusammengefasst. So, und jetzt muss ich die denkenden Christen mal zu vollen Gedanken bringen. Was wird denn aus denen, die Jesus nicht wollen? Was ist das im Teufel zum Beispiel? In diesem Bilde von der Zukunft, wo alles Himmel und Erde unter Jesus zusammengefasst sind in der Zukunft. Die neue Himmel, neue Erde. Wo ist der Teufel? Wo sind die Dämonen? Wo sind die Ungläubigen? Das heißt, nicht die nichts wussten, sondern die Ungläubigen, die Nein sagten. Wo sind sie? Ist Ihnen klar, die Frage. Sind die, aufgrund solcher Worte gibt es zu allen Zeiten Christen, die sagen, am Ende wird der Herr alle bekommen. Man nennt das die Wiederbringung aller Dinge, oder die Allversöhnung. Die Allversöhnung. Dass am Ende sogar der Teufel sich noch bekehrt. Und alles unter Jesus im Haupt kommt. Das ist eine der Stellen, die dafür sprechen könnte. Nicht wahr? Haben Sie verstanden? Nur diese Allversöhnung, alles, was er will. Ich kann mich nicht mit dieser Lehre von der Allversöhnung befreunden, denn sie ist nicht klar in der Bibel. Sie ist nicht klar in der Bibel. Verstehen Sie, darum hat etwa ein großer Gottesmann wie der Samuel Keller gesagt, das Ende der Verlorenen ist die ewige Vernichtung. Gott wird am Ende einfach ausstreichen, was sich nicht versöhnen ließ. Die ewige Vernichtung, das ist eine Möglichkeit. Ich glaube nicht an die Allversöhnung. Es widerspricht einem Wort wie dem von Jesus, der Weg ist breit, der in die Verdammnis führt, und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Verstehen Sie? Da ist kein Platz für eine Allversöhnung. Wird einfach das dann vernichtet, was nicht versöhnt wird. Jetzt will ich Ihnen ganz offen sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist mir das Wunderbare, dass der Herr hier jetzt dieses Problem, das uns interessiert, nicht angreift. Sondern Paulus nur einfach sagt, gelobt, dass am Ende alles unter Jesus zusammengefasst ist. Und uns damit aufruft, sieh zu, dass du auch in dieser großen Versöhnung drin stehst. Und darum ruft der Heiland dich heute schon. Und darum ist er schon für dich gestorben. Und darum kannst du heute bei ihm Vergebung der Sünden kriegen. Und kannst heute Frieden mit Gott kriegen. Nicht? Und kannst heute mit deinem Nächsten Frieden machen. Und kannst ein Friedenskind werden. Heute schon. Nicht? Verstehen Sie? Er lässt diese dunkle Frage, die ist einfach immer ein bisschen offen in der Bibel, was wird aus dem Teufel und all sein, aus all dem, die ihr Herz verstockt haben. Ich bin froh, dass ich nicht lösen muss, die Frage. Aber dass ich ganz deutlich den Ruf höre, wenn das das Ende ist, dass alles unter Jesus im Haupt zusammengefasst wird, Himmel und Erde und alle Kreatur, ja Mensch, dann muss ich heute einfach schon zu diesem Jesus gehören. Nicht? Das ist ein ganz starker Ruf. Ist das deutlich? Und nun sagt der Paulus, diese herrliche Botschaft für dir, Dank, wissen Sie, das ist auf Weg zum Dank. Denken Sie, wie sich jetzt im Moment der Khrushchev und der Eisenhower am Kopf zerbrechen, wie es mit der Welt weitergeht. Nicht? Was meinen Sie, wie der alte Adler da sitzt, nicht? Und seinen alten Kopf sitzt, wie geht das weiter, Junge, nicht? Wie geht das weiter? Und da sitzen wir ganz vergnügt und sagen, wir wissen das. Es wird alles unter Jesus im Haupt einmal zusammengefasst werden. Da passiert noch viel. Da passiert noch eine ganze Menge. Aber gelobt sei Gott und der Vater, dass ich weiß, wie der Laden ausgeht. Nicht? Und dass ich mich in dieser Hauptlinie einrangieren kann, dass ich jetzt schon unter das Haupt Jesus komme. Das ist eine großartige Sache. Das ist zum Danken. Nicht wahr? Christen sind, ich habe immer das Gefühl, also um das Bild zu brauchen, wie so ertrinkende, und die Welt, das sind alle, die haben schon Kopf unter Wasser, die können gar nicht mehr weitersehen. Also die haben bloß nach Luft schnappen. Und christliche Leute, die haben Kopf über Wasser und sagen, ich sehe schon bereits das Land, das alles unter dem Haupt zusammengefasst wird. Und sagt Paulus, das ist allerdings ein Geheimnis. Das hat auch lange, das hat Abraham noch nicht gewusst. Das ist ein Geheimnis Gottes. Und dann hat es ihm wohlgefallen, uns das wissen zu lassen. Sehen Sie, als meine Kinder noch klein waren, da war das immer ein doller Sport, dass ich mit jedem ein Geheimnis hatte. Etwa ein rotes Bändchen, das war unser Geheimnis, ne? Hier in der Tasche. Oder ein Wort, meine Mucke, das war irgend so eine Wirtschaft, und hat man mal gesehen, das war unser Geheimnis, durfte keiner wissen, nicht? Und dann, wenn also vielleicht doch ein großes Versöhnungsfest war, da wurde einem Vertrauen das Geheimnis mitgeteilt. Nicht wahr? Aber da hörte schon viel zu. Gott hat ein Geheimnis mit sich rumgetragen. Nämlich, dass er diese Welt nicht einfach auf den Aschenhaufen werfen will, was er tausendmal verdient hätte, sondern so erneuern, dass alles unter Jesus dem Haupt zusammengefasst wird. Und nach seinem Wohlgefallen hat er uns dies Geheimnis mitgeteilt. Nicht? Darf ich jetzt nochmal die Vers 9 und 10 lesen? Und er hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen. So er sich vorgesetzt hatte in Jesus, dass ausgeführt würde, da die Zeit erfüllt war, auf dass alle Dinge zusammengefasst würden in Christo, beides, was im Himmel und auf Erden ist, durch Jesus. Ich hoffe, der Vers ist klar. Und dann sagt Paulus, ich lobe Gott im Blick auf die zukünftigen Dinge. Ah, ganz groß, alles war noch nicht im Haupt. Und sagen wir, das ist alles ganz groß, aber ich lebe heute so in meinen kleinen Dingen, sagt Paulus. Gut, dann sollst du es auch jetzt nochmal für dich persönlich gesagt kriegen. Und nun kommt also von Vers 11 bis 14, wird uns gesagt, was das Zukünftige für den einzelnen Gläubigen persönlich bedeutet. durch welchen nämlich Jesus wir zum Erbteil gekommen sind. So. Wenn du sagst, ach, die große Entwicklung der Welt interessiert mich nicht so, dann sagt der Heilige Geist dir gut. Dann will ich dir sagen, du kriegst ein großes, großes, herrliches Erbteil. Ach, sagst du, hier schlage ich mich immer durch, es fehlen mir jeden Monat 20 Mark. Mensch, ein großes, unverweltliches und unbeflecktes Erbe wartet auf dich. Ach, hier bin ich immer krank, nicht? Aber ich isch ja so ein Bandscheibe und Kopfschmerz und Zahn. Warte nur, tröst dich, nicht wahr? Es wacht ein herrliches Erbe auf dich, dass du getröstet wirst am Herzen deines Heilandes, nicht? Hier habe ich so Wohnungsraum, da müsste noch 5 Räume dazu haben, nicht mal mein Wohnzimmer. Tröste dich, das ist ja nur eine vorübergehende Angelegenheit. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, da hört das auch mit Wohnungsamt, alle Unsinn, nicht? Und alle Versprechungen, dass man immer im nächsten Jahr, ich komme mal vor, wie der Hund mit der Wurst da, das hört da alles auf, da sind die Wohnungen schon gebaut. Ein herrliches Erbe. Nicht? Es gibt so einen schönen Vers von Paul Gerhardt, hoffentlich kriege ich zusammen. Da spricht er, so will ich zwar noch treiben mein Leben wie durch die Welt, doch denke ich nicht zu bleiben in diesem armen Zelt. Ich wandere meine Straße, die zu der Heimat führt, wo mich ohne alle Maße mein Vater trösten wird. Und dann kommt ein Vers, da spricht er von dem Erbe. Da will ich immer wohnen und nicht nur als ein Gast. Fängt an, ich bin ein Gast auf Erden. Und nicht nur als ein Gast. Bei denen, die mit Kronen du ausgeschmückt hast. Da will ich herrlich singen von deinem großen Tun und frei von schnöden Dingen in meinem Erbteil ruhen. Nicht ganz verstanden, was heißt, durch Jesus sei das Erbteil. Du sagst, ich bin da noch gar nicht dazu gekommen. Doch das gehört dir. Wir kommen gleich noch drauf. Du hast bereits eine Anzahlung, sagt Paulus, einen Heiligen Geist. Wenn Sie schon reingucken wollen, ne? Vers 13 am Schluss. Ihr seid versiegelt mit dem Heiligen Geist. Vers 14. Welcher ist das Angeld unseres Erbes? Aber wir kommen gleich noch drauf. Das Angeld unseres Erbes. Jetzt passen Sie mal auf. Ich habe neulich einen Roman gelesen. Und da kam ein junger Locht vor. Der hatte ganz ungeheure Schulden. Hat ihm aber gar nichts gemacht. Und jede Bank gab ihm ungeheuren Kredit. Weil er nämlich der einzige Sohn eines himmelreichen Lochs war. Und der war also schon von 27 Krankheiten behaftet. Es war eine Frage der Zeit, dass der starb, nicht? Und daraufhin bekam der wird es erben, nicht? Das war ihm völlig sicher. Und daraufhin bekam er Kredit an allen Ecken und Enden. Konnte schon ungeheure Schulden machen. Er war gewissermaßen ins Erbteil schon reingekommen. Trotzdem es noch gar nicht besaß. Nicht? Das war ihm sicher. Und das ist die Lage von Christen. Wir können schon Kredit aufnehmen, daraufhin, dass der Himmel uns gehört, wenn wir Jesus gehören. Versteht? Kritik an Mut. Sind vielleicht furchtbar mutlos, ich bin manchmal auch. Dann schauen wir mal hinüber in das große Erbe, nehmen wir Kredit von Mut auf, können weitermachen, nicht? Oder von Kredit von Freude. Wir können eigentlich alles überwinden, weil der ungeheure Reichtum uns sicher ist. Durch Jesus, das ist die Voraussetzung. In ihm sind wir zum Erbe gekommen. Ist es deutlich? In ihm sind wir zum Erbe, das wir noch gar nicht sehen, aber wir sind schon zu ihm gekommen. Und wenn Sie nochmal den Vers 14 sehen wollen, wir haben bereits, sagt der Paulus, also ich rede von Gläubigen, eine Anzahlung, in denen nämlich dieser himmlische Welt bereits in meinen inwendigen Einzug gehalten hat, weil der Heilige Geist da wohnt. Nicht? Das ist die Anzahlung, das Herrliche. Da steht das griechische Wort Arabon, das heißt tatsächlich Anzahlung. Das ist ein Wort aus dem griechischen Geschäftsleben. Also wenn so ein alter Grieche auf dem Markt ging und kauft sich eine Fernsehtruhe, nicht? Und da macht er 100 Mark Anzahlung, das war Arabon. Na, da hat er keine Fernsehtruhe, irgend so ein Blödsinn, wenn er es auch gekauft hat, zu ihrer Zeit. Das gab es immer schon, wissen Sie, Ratenkäufe. Das ist keine moderne Erfindung, das kannte man schon im alten Griechentum. Sonst gäbe es das Wort Arabon nicht. Und nun sagt Gott, gut, machen wir auch Ratenkäufe. Nicht? Es gehört alles dir, aber du musst noch durch das Jordan-Tal des Todes durchgehen. Aber damit es ganz gewiss weißt, du weißt ja schon, weil Jesus dich erkauft hat. Und weil er sein Blut für dich vergossen hat. Aber damit du es auch hast, will ich dir eine Anzahlung geben. Du kannst glauben, dass der Heilige Geist, so da lebt ja diese ewige Welt schon in deinem Herzen. Stückweise. Das ist eine Anzahlung, nicht? Wie kommt Gott dazu, unsere Anzahlung zu geben? Das ist einfach großartig. Ich finde hier ein Reichtum drin, der ist unbeschreiblich. Also, das ist nun das Zukünftige aufs Persönliche ausgedrückt. Nachdem wir es vorhin im Großen sahen. Du hast ein Erbe und ist dir sicher, wenn du Jesus gehörst. Na, das war also nun Vers 11. Und nun haben wir noch bis Vers 14. Und nun würde ich doch annehmen. Kommen Sie noch mit. Schauen Sie durch. Und schlafen Sie mir nicht ein. Also der Besuch hier geht zurück und das ist ganz gut, denn der Josaphat war einfacher. Aber ich kann es nicht ersparen. Wir haben es entschlossen und da wollen wir durchgehen. Sie müssen wachsen in der Erkenntnis der Bibel. Sie müssen es. Verlieren Sie Mut. Sie sehen, ich verliere mehr als Sie, nicht? Sehen Sie, jetzt würde ich erwarten. Nachdem der Paulus sagt, du, ich will dir persönlich sagen, was du für zukünftig zu erwarten hast, ein Erbe. Dass der Paulus von Vers 3, 11 ab bis 14 mir näher erklärt, wie das Erbe aussieht. Nicht? Etwa so wie Offenbarung 21, wo es himmlisch Jerusalem geschildert wird. Das wäre ja eigentlich logisch, nicht? Dass er sagt, ich will das mal im Genauen schildern, mein lieber Wilhelm Busch, wie das Erbe aussieht. Und sieh da, das tut der Paulus nicht in dem Brief an die Epheser. Er sagt genügt, ein Erbe und die Anzahlung hat er, sagt er hinterher. Aber da, wo wir erwarten würden, es kommt eine Schilderung des Erbes, da sagt der Paulus noch einmal, ich will euch aber genau sagen, damit da keine Missverständnisse aufkommen, wie man an das Erbe nochmal hinkommt, damit das ganz klar ist. Und dann zählt ihr auf den Weg zum Glauben, wie man ans Erbe kommt. Erstens ewig erwählt sein, zweitens das Wort der Seligkeit hören, drittens gläubig werden, viertens versiegelt werden mit dem Heiligen Geist. Und wenn das hast, dann hast du das Erbe. Und wenn das nicht hast, dann spitz dich bitte nicht auf das Erbe. Da wirst du erstaunt sein, wie daneben liegt. So. Und da habe ich erst gedacht, ich werde auch viel gescheiter, Paulus, jetzt das Erbe geschildert hier, statt nochmal zu sagen, wie ich dazu komme. Und da kriege ich hier von lieben Freunden ein Blatt in die Hand, ein Kirchenblatt. Wie ich das gelesen habe, da habe ich gedacht, Paulus hat recht gehabt, warum man nochmal genau sagt, wie man das Erbe hinkommen kann. Denn darüber ist selbst in der evangelischen Kirche keine ganze Klarheit. Das ist also das Lebensbild eines Bischofs, nicht des Hamburger, was dem Hamburger Kämler ist. Das Lebensbild eines Bischofs, der jetzt lebt, also ganz fabelhafter Kerl, nicht? Der hat in Indien hat er erst gearbeitet und so, nicht? Und er kämpft gegen die Erstarrung der Kirche. Und nun will ich ihn einfach mal vorlesen. Ich hoffe, Sie sind geistlich reif genug, das zu verstehen, wie fantastisch das ist. Er kommt aus Gemeinschaftskreisen. Und dann lernte er die große Gefahr eines pietistischen Frömmigkeitsstils sehen. Eines Frömmigkeitsstils, der, wie er selbst sagt, dem Erbe der Väter untreu geworden ist. Statt der Rechtfertigung des Sünders aus Gnaden allein wird hier die Rechtfertigung durch die eigene Bekehrung und das durch das Bekehrtsein nur allzu oft in den Mittelpunkt gerückt. Es komme aber alles darauf an, so betont Bischof Dr. sowieso, den Schritt vom Pietismus zum Luthertum zu tun. Haben Sie schon getan? Und das heißt, den Schritt zur Erkenntnis, dass sie Gottes zuvorkommende Gnade am reinsten der Taufe ausspricht. Da bleibt mir der Verstand stehen und sowas ist Bischof in der deutschen evangelischen Kirche. Es lohnt sich nicht aufzuregen, ich habe mich heute schon 8-mal aufgeregt, ich wollte es nicht ein 9. Mal tun. Also da fragen wir ja einfach mal die Bibel, wie ich zum Erbe komme. Der Mann sagt, bekehr dich zum Luthertum und glaube an eine Taufe, da hast du es. Also davon sehe ich hier momentan nichts. Sondern ich sehe, dass Paulus sagt, der Weg zu dem Erbe ist Na, ich könnte so sagen, dass du ein Kind wirst. Die Kinder haben Erbberechtigung. Nicht? Dass du ein Kind Gottes wirst. Und wie wirst du ein Kind Gottes? Erwählt sein. Hören. Das Wort der Seligkeit, der Errettung heißt es wirklich. Gläubig werden. Gläubig werden. Vorher waren wir ungläubig. Das sind eins und jetzt. Versiegelt werden im Heiligen Geist. Das ist der Weg. Darf ich jetzt mal Vers 11 ablesen? Ich denke, Sie werden verstehen. Durch welchen, nämlich Jesus, wir auch zum Erbteil gekommen sind, die wir zuvor verordnet sind nach dem Vorsatz des, der alle Dinge wirkt, nach dem Rat seines Willens. Das ist die ewige Erwählung. Wir sind von Ewigkeit verordnet durch den Rat dessen, der alle Dinge wirkt. Vers 13. Durch welchen ihr gehört habt das Wort der Wahrheit, das Evangelium von eurer Seligkeit. Hier muss ich ein Wort zu sagen. Haben Sie es gehört? Liebe Freunde, hören und hören ist da in der Bibel ein Unterschied. Hören und hören ist ein Unterschied. Als die Hirten zur Krippe kamen, da erzählten sie die Botschaft der Engel. Und da heißt, Maria behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Das war gehört. Und dann sagt Jesus mal, und es gibt Leute, die hören, sie gleichen einem Weg, auf den ein Samenkorn fällt, und kaum nimmt, ist es draufgefallen, kommt der Arge und nimmt es weg. Kommen die Vögel, nehmen es weg. Die haben auch gehört, aber es ist nichts eingedrungen. Hören das Wort der Wahrheit von unserer Seligkeit. Das heißt, dass auf einmal ein ganz großes Licht aufgeht, heller wie eine Philipslampe, wissen Sie? Und ich weiß, ich war ja unselig, ich habe es nicht zugestehen wollen. Und jetzt gibt es eine Seligkeit, eine Errettung. Und da hängt es am Kreuz. Und der nächste Schritt ist, bitte, ich lese weiter. Durch welchen ihr auch, da ihr gläubig wurde. Das ist also ein neuer Schritt. Ich höre und das arbeitet und die Augen gehen auf und dann werde ich mal glauben. Glauben heißt im Neuen Testament, bitte, Glauben heißt im Neuen Testament immer Hingabe. Wenn ein junges Mädchen sich mit einem jungen Mann verlobt, dann heißt das, sie glaubt ihm. Sie gibt vielleicht ihren bisherigen Beruf auf. Und ihre Eltern, das gehört dazu, ein Mann wird einen weiteren Vater und Mutter verlassen und einen Mann anhängen. Nicht? Jetzt gibt sie sich ihm zu eigen. Das heißt Glauben. Nicht, dass ich mich Jesus gebe, da ihr gläubig wurde, da ist Bekehrung und alles drin, nicht? Und da ihr versiegelt wurdet, seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Ist doch interessant, dass der Paulus sagt, also Gott danke will, halten Sie den Faden fest, fürs Zukünftige und sagt, also ganz persönlich, das steht ein Erbe für dich bereit, aber ich will nochmal genau sagen, wie es Christ. Uns dem Kriegen gehört das versiegelt werden im Heiligen Geist. Jetzt, da muss ich noch ein Wort drüber sagen. Das ist zum Beispiel eine Lehre, die in unserer Kirche fast verloren gegangen ist, wie die Wirkung Jesu, das eine Versiegelung im Heiligen Geist gibt. Was bedeutet das? Das Wort Versiegelung stammt, meine Freunde, aus der Welt der Sklaverei. Wenn ein Römer den Sklaven kauft, hat er gestempelt mit einem Feuerbrand, wie wir die Tiere, also eine Kuh, wenn ein Bauer, ein großer Bauer, nicht so ein Farmer, oder so ein großer Kerl da in Mexiko, der da so 10.000 Kühe hat, nicht? Dann kriegen die einen Stempel. Oder so ein Mark ans Ohr gehängt. Die Römer gaben den Stempel meist auf den Handrücken, oft auch auf die Stirn. Da meist nachher, dass der Antichrist auch so ein Malzeichen an Hand oder Stirn will. Dann waren sie versiegelt. Das heißt, so ein Sklave wusste, wem er gehört. Verstand. Ob sie passt oder nicht, aber die Sache war nun klar. Er gehört diesem Herrn Sempronius, nicht? Das war klar, das stimmt. Und nun sagt Paulus, wenn du gläubig geworden bist, das noch getrennt von der Bekehrung, dann kommt die Stunde, wo der Herr dir durch den Heiligen Geist die Gewissheit geschenkt, du bist angenommen. Ich will ihn ganz, ich sage oft, ich war Pfarrer in Essen, ich war längst gläubig geworden, aber ich war meines Heils noch nicht gewiss. Und erst als junger Pfarrer hier in Essen ging mir im Umgang mit den älteren Brüdern auf, es fehlt mir was. Ich hatte Jesus lieb und ich wäre gewiss selig geworden. Aber frohe Gewissheit hatte ich nicht. Und dann ist eine Stunde, wo ich mich wirklich mit Gottes Wort eingeschlossen habe und an dem Wort, durch seine Wunden sind wir geheilt, Verbindung nicht geheilt, sind wir geheilt. Die Versiegelung geschenkt wurde, die Gewissheit, du darfst jetzt einfach annehmen, bist erkauft, bist versöhnt. Was auch kommt, du bist angenommen. Ich bekam den Stempel, hat mit dem Pastor nichts zu tun, das gehört für jeden Gläubigen, verstehen Sie? Jetzt weiß ich, ich gehöre ihm. Es gibt Stunden, wo der Teufel sagt, also nach so einem Tag gehörst du wirklich mir. Da sage ich, man sollte es fast annehmen, aber trotzdem nicht. Nicht? Ich trage das Siegel angenommen durch Jesus. Sehen Sie, wenn Sie einmal rumhorchender Christenheit, dann werden Sie ganz wenig Menschen finden, die wirklich gewiss sind. Das heißt, man weiß nicht mehr von der Versiegelung. Man kommt bis dahin, dass man Jesus liebt, dass man ihm nachfolgt, eine ganze Menge, das ist eine ganze Menge, und ist hier der Weg zur Seligkeit. Aber noch ein Schritt weiter ist, jetzt sage ich im Psalmwort, er wird mich erretten von der Hölle Gewalt. Denn er hat mich angenommen. Ich habe auch das Beispiel, das gebraucht, als der Noah in die Arche ging. Da war er gerettet von der Sündflut. Aber da heißt es, und der Herr schloss hinter ihm zu. Nun konnte er selber nicht mehr raus. Das ist die Versiegelung. Der Herr schloss hinter ihm zu. Oh, lieben Freunde, ich möchte in einer Zeit, wo so unsicher Christ ist, wo von allen Ganzen verkündigt wird, Gnade, bitte keine falsche Sicherheit, nicht? Eure Bekehrung wird zum, wie ist das hier, nicht? Möchte ich sagen, dass die Bibel das Gegenteil sagt. Versiegelt wie ein Sklave, der von einem Herrn Stempel gekriegt hat, weiß nicht, wo er hingehört. Ihr ganzes Christentum ist doch dauernd in Gefahr, weggeschwemmt zu werden, wenn sie nicht wirklich wissen, durch ihn wissen, wo sie hingehören. Nicht? Ich gehöre auf die Seite meines Heilandes. Das ist ja so folgerichtig, es kann doch gar kein Christen, die ganze Erlösung Jesu am Kreuz oder hinfällig, wenn es das nicht gäbe, diese Versiegelung, diese Zusage. Nun bist du mein Eigentum. Das geschieht durch das Zeugnis des Heiligen Geistes in unserem Herzen. Dasselbe sagt Paulus im Römerbrief, sein Geist gibt Zeugnis meinem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Nicht hoffen zu sein, glauben zu sein, sind nur Wege dazu, nur sind es. Peng aus. Ja, nun ist also hoffentlich alles klar. Darf ich jetzt nochmal lesen von Vers 11 im Zusammenhang? Durch welchen wir auch zum Erbteil gekommen sind, die wir zuvor verordnet sind, das heißt die ewige Erwählung nach dem Vorsatz des, der alle Dinge wirkt nach dem Rat seines Willens, Vers 13, durch welchen auch ihr gehört habt das Wort der Wahrheit, hören, das Evangelium von eurer Seligkeit, durch welchen ihr auch, da ihr gläubig wurdet, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, welcher ist das Pfand unseres Erbes, unserer Lösungsangehört. Ich hoffe, dass die Verse klar sind jetzt. Es bleibt nur noch zu besprechen, die Vanillesoße. Der Pudding, der feste Pudding, der herrliche, köstliche Pudding dieses Wortes Gottes, ist besprochen. Aber da sind so zweimal so ein Sätzchen, die Paulus dazwischen schiebt. Nämlich einmal in Vers 12, auf dass wir etwas seien zu Lobe seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christum hofften. Und ganz am Schluss, Vers 14, dass wir sein Eigentum würden, zu Lob seiner Herrlichkeit. Diese beiden Sätze unterbrechen den klaren Gang. Und darum sage ich, sie sind gewissermaßen der Zuckerguss über dem klaren Gebäude seiner Gedanken. Oder der Vanillesoße. Und doch sind diese beiden Sätze so wichtig. Wir hatten den Satz vorher schon einmal gehört. Auf das wird das Seins, Lobe seiner Herrlichkeit. Dreimal unterbricht also Paulus den Gedankengang, diesen großen Satz von Vers 3 bis 14, dreimal unterbricht er ihn mit dem Sätzchen, auf das wird was sein zu Lobe seiner Herrlichkeit. Das kommt mir fast so vor, als wenn der Paulus diesen herrlichen Gedankengang, also Vers 4 hat er die Erwählung gelobt, dann die Kindschaft und jetzt das Zukünftige aufs Große gesehen, aufs Persönliche gesehen. Kinder, wir sind so reich gemacht, wir könnten vergessen, wozu das eigentlich ist. Als wenn er zwischendurch immer wieder erschrickt und im Moment sagt, also, lieben Leute, da soll doch was herauskommen bei diesem Reichtum. Was soll herauskommen? Dass unser Leben ein Lobgesang in der Nacht wird. Ich habe mit Bruder Meyer mich nicht abgesprochen. Es ist manchmal wirklich, das sehe ich auch im Wirken des Geistes Gottes, wie oft die Einleitung übereinstimmt mit dem, was nachher im Text steht. Vielleicht hat Bruder Meyer den Text angesehen, das weiß ich nicht. Gott, mein Schöpfer, der Lobgesänge gibt in der Nacht, eines der schönsten Worte aus dem Buch hier. Eines der schönsten Worte. Gott, mein Schöpfer, der Lobgesänge gibt in der Nacht. Und nun sagt Paulus, Mensch, du sollst mit deinem ganzen Leben so ein Lobgesang werden. Da kriege ich schon wieder einen Schrecken. Ich will lieber so sagen, du darfst, darum ist das alles, dass du mit deinem Leben ein Lobgesang werden darfst auf seine Gnade, auf seine Herrlichkeit. Und da können wir ja nun bloß also unser Haupt verhüllen und sagen, Menschenskind, ne? Das ist eine kümmerliche Angelegenheit bis jetzt bei uns, dass das Leben ein Lobgesang in der Nacht dieser Welt wird. Lieben Freunde, also wenn ich daran denke, dass das der Sinn meines Lebens sein soll, dann könnte ich verzweifeln, 62 geworden ist und eigentlich ein ziemlich misstönender Gesang gewesen ist, immer. Nicht? Aber was nicht ist, kann auch werden, von heute Abend ab. Dazu ist es uns gesagt.